Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge unseres Podcasts Power of Color. Heute mal in einem anderen Setting. Wir sind heute nämlich in einem Podcast-Studio und wollten hier mal austesten, wie es läuft. Genau, vielleicht seht ihr das dann auch über die sozialen Netzwerke. Wir haben heute ein emotionales Thema. Und zwar geht es um den Nahostkonflikt und auch vor allem um den Umgang des Nahostkonfliktes, Antisemitismus und Israelfeindlichkeit halt in Schulen. Und weil dieses Thema sehr sensibel ist und wir uns selbst auch nicht vornehmen wollen, da irgendwie was zu erzählen und zu erklären, haben wir einen sehr tollen Gast eingeladen, und zwar Darius Chisalte. Darius, schön, dass du hier bist. Danke, dass du die Zeit hast, um mit uns tatsächlich um dieses Thema zu sprechen. Und ich würde auch gleich tatsächlich das Wort an dich überreichen. Darius, stell dich gerne vor, wer bist du und was machst du so persönlich, privat, aber auch beruflich?
Vielen Dank, liebe Melis, für die Vorstellung, für die Einführung. Vielen Dank alle, dass ich heute hier sein darf, vor allem zu einer relativ runden Zahl, 25 Folgen. Alle Achtung, wir haben selber auch einen Podcast und ich weiß, wie mühsam das ist. Und ihr habt hier echt ein sehr professionelles Setting. Mein Name ist Derwisch Sarj, ich bin Vorsitzender der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, kurz KIGA. Uns gibt es übrigens in diesem Jahr seit 20 Jahren. Ich werde später vielleicht zur KIGA mehr erzählen. Ich selber bin gebürtiger Berliner. Ich bin in Neukölln geboren und aufgewachsen, bin da zur Schule gegangen. Hab da Fußball gespielt, habe meine gesamte Jugend dort verbracht. Gefühlt bin ich nie aus Neukölln rausgekommen in meiner Jugend. Ja, also Karstadt am Hermannplatz war so das Ende der Welt. Und alles danach wusste man nicht. Wenn die Erde eine Scheibe ist, falle ich runter. Und wenn sie rund ist, komme ich irgendwo vielleicht Grenzallee wieder raus. Ich habe mich mit den Themen Antisemitismus, Antisemitismusbekämpfung, aber auch Rassismus und Rassismusbekämpfung angefangen auseinanderzusetzen. Nach den Ereignissen vom 11. September. Da war ich noch Abiturient und musste erfahren, dass Lehrerinnen und Lehrer, zu denen ich vorher wirklich sehr freundschaftliche Verhältnisse in einem gesunden Lehrer-Schüler-Verhältnis hatte, auf einmal kippte und es sich änderte. Und auf einmal wurden wir muslimischen, türkischen, arabischen Gastarbeiterkinder zum Beispiel zu Experten von Afghanistan, vom Irak, von Al-Qaida, von Hinterhofsmoscheen. Und es war immer eine angespannte Situation, wo wir in einer Situation waren, uns erklären zu müssen, Dinge richtig stellen zu müssen, wo wir uns verteidigen mussten, wo wir Stellung zu Dingen beziehen mussten, zu denen wir vorher gar keinen Bezug hatten. Anyway, so ging das damals für mich los in diesem Themenfeld. Vielleicht können wir später auch ausführlicher nochmal darüber reden, denn nach dem schrecklichen Ereignissen vom 7. Oktober, wo innerhalb kürzester Zeit bestialische, brutale Dinge erfolgt sind, wo der Hamas es tatsächlich geschafft hat, tausende Menschen brutal zu ermorden, sehr viele Menschen zu entführen und unheimlich viele in Ungewissheit und Verzweiflung und in Schmerz zurückzulassen und nochmal die Gewalt dort nochmal neu zu entfachen, habe ich das Gefühl, sind die Debatten in Deutschland eine Art Revival von der Situation nach dem 11. September, wo dann der Al-Qaida-Anschlag auf die Twin Towers ein Auslöser waren für Gesellschaftsdebatten, für Migrationsdebatten, für Integrationsdebatten. Also teilweise sind die Akteure sogar gleich geblieben. Also der Friedrich Merz hatte vor 20 Jahren auch keine rühmliche Rolle in dieser Situation und auch heute versucht er sich durch Polemik und Populismus, durch Stupidität und Einfachheit zu profilieren. Und ich hoffe, wir schaffen es als Gesellschaft, diesmal nicht dieser Verführung zu verfallen und da klug zu sein, resilient zu sein, damit nicht nochmal eine Generation unter Generalverdacht etc. leiden muss. Das war, glaube ich, grob eine große Einführung. Ich spiele leidenschaftlich Fußball. Ich liebe es, in die Türkei, in die Heimat meiner Eltern zu reisen. Und wenn ich das schaffe, würde ich am liebsten noch in diesem Monat noch mal ein paar Tage in die Türkei wollen. Ich glaube, das reicht als Einstieg.
Dankeschön für die Vorstellung. Genau, ich freue mich auch riesig, riesig über diese Folge. Nicht, weil das Thema so schön ist, sondern weil einfach diese Wichtigkeit, sich den Raum zu nehmen, darüber zu sprechen, differenzierter zu sprechen, so groß ist. Und das haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen auf jeden Fall gemerkt, dass Gesprächsbedarf da ist und schon länger da war, sonst wären, glaube ich, so viele Sachen nicht eskaliert, wie sie jetzt gerade eskalieren, auch hier in Berlin. Du hattest ja auch gesagt, du bist auch in Neukölln groß geworden, so wie Marcel und ich, ne? Mir, das ist unser Weddinger Kind, kennt sich ja auch aus in Neukölln, so. Und besonders da ist es ja dann auch halt eskaliert. Und im Laufe der Folge können wir vielleicht auch ein bisschen darüber sprechen, das einordnen. Aber ich würde anfangen, der wäre ich dich zu fragen, könntest du uns kurz eine Erläuterung geben, was Antisemitismus ist?
Ja, also die Frage nach, was Antisemitismus ist, gar keine so einfache, weil es sowohl unterschiedliche Definitionen dazu gibt. Sehr prominent ist die IRA-Arbeitsdefinition, die auch durch den Bundestag gegangen ist, aber auch es geschafft hat, dass Unternehmen und auch Vereine und Clubs diesen übernommen haben. Wir als KIGA arbeiten auch auf Grundlage der Arbeitsdefinition der IRA, was Antisemitismus angeht. Aber damit wir es auch nicht allzu sehr verkomplizieren, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist es wichtig zu wissen, dass eigentlich jede Form von Judenhass, dass man Jüdinnen und Juden ablehnt, ausgrenzt und auch bereit ist, Hass auszudrücken, bis hinüber zu Gewalt auszudrücken, ist eigentlich Antisemitismus. A. Macht man aus Jüdinnen und Juden ein Kollektiv. B. Gibt man diesem Kollektiv gewisse Merkmale. Und C. Man hat ein Weltbild dadurch, wo Jüdinnen und Juden, das Judentum oder der Jude eine gewisse Macht hat oder eine Allmacht hat, was das Geschehen der Welt auch lenkt. Dann gibt es noch besondere Ausdrucksformen des Antisemitismus. Einmal, wenn man zum Beispiel mit einem bestimmten Bild über Israel und einer feindlichen Haltung gegenüber Israel, wo auch die Existenz Israels abgelehnt wird, man eigentlich den Judenhass über eine Umwegkommunikation über Israel ausdrückt. Dann spricht man von also sogenannten israelbezogenen Antisemitismus. Wenn es einen historischen Bezug hat zur Shoah und da der Holocaust entweder relativiert oder verzerrt oder trivialisiert oder gar ganz negiert wird, spricht man vom Post-Shoah-Antisemitismus oder sekundären Antisemitismus, werden auch noch in diesem Zusammenhang sehr oft die Rolle von Tätern und Opfern umgekehrt werden. Da gibt es auch einen Bezug zu israelbezogenem Antisemitismus, wenn man zum Beispiel Äußerungen tätigt, wie was dort gemacht wird und was den Palästinensern passiert, ist ja im Grunde genau das, was hier stattgefunden hat in den Jahren 33 bis 45 etc. Also all diese Vereinfachungen, Umkehrungen und Vergleiche sind unter dem großen Begriff Antisemitismus einzuordnen. Aber um es ganz runter zu brechen, es ist der Hass gegenüber Jüdinnen und Juden, weil sie Jüdinnen und Juden sind.
Ich würde sagen, wir steigen auch mal ein bisschen ein in sozusagen deine Arbeit oder die Arbeit von der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, kurz KIGA. Ihr arbeitet vor allem mit SchülerInnen und PädagogInnen und mit Lehrkräften zusammen und wie der Name schon sagt, ihr arbeitet gegen Antisemitismus, ihr macht Bildungsarbeit gegen Antisemitismus und ich habe ein schönes Zitat gefunden auf eurer Homepage von Dr. Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, der über euch sagt, die Arbeit der KIGA ist wichtig, weil sie dem Antisemitismus etwas entgegensetzt, nämlich Bildung. Ihre seit vielen Jahren erfolgreiche Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus migrantischen und muslimischen Milieus ist essentiell und einzigartig. Also wirklich ein großes Lob an euch. Kannst du uns erklären, was genau oder wie genau sieht die Arbeit von KIGA aus und warum ist eure Arbeit so essentiell und einzigartig?
Ich bin dem Zuspruch von Josef Schuster sehr dankbar. Wir haben auch in der Vergangenheit unter anderem auch den Paul-Spiegel-Preis vom Zentralrat der Juden bekommen. Und wir engagieren uns jetzt seit 20 Jahren gegen Antisemitismus, primär durch Bildungsarbeit. Das heißt, wir entwickeln Methoden, didaktisches Material, pädagogisches Werkzeug, um an Schulen gegen Antisemitismus zu kämpfen. Gleichzeitig setzen wir aber auch das, was wir da entwickeln, selber um. Das heißt, wir bieten Workshops an und Fort- und Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer oder für PädagogInnen im erweiterten Sinne. Wenn wir zurück in die Geschichte der KIGA schauen, Marcel, dann ist das so, dass die KIGA eigentlich als ein Protest entstanden ist gegen Antisemitismus. 2003 gab es einen Al-Qaida-Anschlag auf die Neva Shalom-Synagoge in Istanbul, wo auch viele Menschen ums Leben gekommen sind. Und damals war Kreuzberg noch bekannter als Klein Istanbul. Und die Menschen in Kreuzberg, die mitbekommen haben, dass Antisemitismus immer verbreiteter wird, unter anderem Flugblätter in der Nähe der Frenkelufer Synagoge, antisemitische Schmierereien an den Wänden, haben nach diesem Anschlag gesagt, jetzt reicht es, wir müssen auf die Straße gehen und den islamistischen Terrorismus verurteilen, den Antisemitismus verurteilen und müssen uns solidarisch mit Jüdinnen und Juden zeigen. Aus diesem Protest am Heinrichplatz damals, jetzt Rio-Reiser-Platz, ist dann später die KIGA entstanden, weil man gesagt hat, wer A sagt, muss auch B sagen. Wir müssen jetzt mehr als nur auf die Straße gehen. Und dann hat man fest daran geglaubt und war der Überzeugung, das geht am besten mit Bildung. Und da ist es wichtig, dass man gewisse politikdidaktische Kriterien erfüllt. Ich meine, du bist auch Lehrer oder bist vom Fachlehrer und du weißt um die Bedeutung von Schülerorientierung, um die Bedeutung von Handlungsorientierung, um die Bedeutung von Urteilsbildung, aber auch Kontroversität, wie wichtig es ist, zu differenzieren, um das möglich Vorhandene oder auch das im Entstehen sein Könnende Schwarz-Weiß-Denken aufzubrechen, um starre Positionen aufzubrechen, um von der Meinung auch zu einem Urteil zu kommen. Denn eine Meinung ist wichtig, Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit wird auch hochgehalten, zu Recht. Aber Meinung passiert auch schnell vom Bauchgefühl heraus, ohne zu wissen. Aufgrund von Erfahrung, aufgrund von auch Vorurteilen. Aber Urteilsbildung im Sinne der politischen Bildung bedeutet das Abwägen, das Argumentieren, das Finden von Pros und Cons und zu einem gesunden Ergebnis zu kommen. Und da haben wir zum Beispiel eine Übung, das ist auch nicht eine Übung, die wir entwickelt haben, aber die wir benutzen in unserem Portfolio, wenn wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, mit dem Titel zum Beispiel Darf man das? Da gibt es Karten, wo es Bilder gibt, wie zum Beispiel wie Jugendliche ein Selfie machen vor dem Eingangstor von Auschwitz. Und sie sind lächelnd und unbekümmert. Und die Frage ist, darf man das? Wenn man das so als Frage stellt, dann hat ein Mensch mit einer gewissen Kinderstube und Moral natürlich die Meinung dazu natürlich nicht. Das gehört sich nicht. In der Übung geht es aber darum, 3 Pro-Argumente zu finden, man es darf, und 3 Kontra-Argumente zu finden, warum man es nicht tun sollte. Und das findet in einer kleinen Gruppenarbeitsphase statt. Das heißt, man tauscht sich so wie wir hier am Tisch zu viert aus und versuchen, 3 Gründe zu finden. Manchmal finden wir die auch nicht. Das ist auch gut. Aber wir haben uns zumindest mit der anderen Perspektive auseinandergesetzt und sind dann zu einem Urteil gekommen. Und mit solchen Übungen versuchen wir sowohl die Kinder und Jugendlichen darin zu stärken, sich auszutauschen, sich zu kritisieren, zu reflektieren, aber auch Kontroversen aufzuzeigen, Grauzonen zu sehen und sich in die andere Situation, in die andere Argumentation hineinzuversetzen. Das heißt, wir ermöglichen oder wir drängen regelrecht zum Perspektivwechsel und dadurch zur Perspektivübernahme. Und mit Schlüsselbegriffen wie Perspektivwechsel oder Empathie, wenn wir an Schülerorientierung denken, wer sind diese Kinder und Jugendlichen, mit denen wir zu tun haben? Was bringen sie mit an Geschichte, an biografischen Bezügen? An Peer-Group-Zugängen und dritten Begriff Widerspruchstoleranz. Das heißt, wir fördern die Widerspruchstoleranz von unseren Kindern und Jugendlichen, aber auch von Lehrkräften. Das heißt, das Leben ist voller Widersprüche, Ambiguitäten. Es gibt immer wieder Ambivalenzen. Wir haben immer wieder Aha-Momente. Eigentlich ist nichts auf dieser Welt so eindeutig. Es gibt immer Vielfalt und Mehrdeutigkeiten. Und wir versuchen sie durch Politik, Didaktik darin zu stärken und zu fördern, Widersprüche zu erkennen, diese wahrzunehmen, anzunehmen, einzuordnen und auch zu akzeptieren und zu tolerieren. Und ich glaube, darum geht es im Leben. Und wenn man all das tut, dann ist man übrigens auch in anderen Bereichen außerhalb des Antisemitismus, allgemein was gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit angeht, aber auch das gesellschaftliche Miteinander angeht, differenzierter in der Position, klarer in der kritischen und demokratischen Haltung und offener, was Neues angeht und was Neugierde, Toleranz und Respekt betrifft.
Erstmal danke für die Erklärung. Du hast ja gesagt, ich bin selber Lehrer, ich bin auch Politiklehrer, Geschichtslehrer. Das heißt, diese Art der Werte, der Demokratiebildung, das, was ihr macht ja nicht nur gegen Antisemitismus, ihr macht ja vor allem für Demokratiebildung, das braucht ja Zeit. Also das braucht, so wie du sagst, braucht Zeit, es braucht Raum. Jetzt reden wir seit dem 7. Oktober, seit dem terroristischen Anschlag der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung und seit der Eskalation auch jetzt bezogen auf den Gazastreifen. Die öffentliche Debatte ist sehr aufgeregt, sehr emotionalisiert und es, meine grundsätzliche Frage ist, was kann man jetzt eigentlich in dieser Situation von euch, von Demokratiebildung, von Antisemitismusprävention, Prävention, der Begriff sagt, es ist eine Vorarbeit, die geleistet wird. Was kann man jetzt eigentlich erwarten? Oder auch andersrum damit verknüpft, wie nimmst du gerade die Situation, insbesondere die Gefühlslage der Schülerinnen und Schüler mit diesem Konflikt wahr? Und wie sah denn letzter Monat aus?
Oh Gott, das ist eine ganze Packung an Fragen. Wie räume ich das jetzt auf für mich? Also ich bin dankbar, dass du bei all dieser Sache den Zeitfaktor ansprichst. Wenn wir über politische Bildung versuchen, antisemitismuskritische Bildungsarbeit zu leisten oder Präventionsarbeit in diesem Bereich zu leisten, dann geht es nicht nur darum, dass wir Wissen vermitteln, sondern es geht um Einstellungsänderungen. Es geht also darum, dass wir auch den Bereich in der Bildung Erziehung im Blick haben. Denn was habe ich davon, wenn irgendjemand eine Definition von Antisemitismus 1a wiedergeben kann, aber keine kritische Positionierung hat und auch in entscheidenden Momenten nicht zivilcouragiert dazwischen geht, wenn irgendwo in der U-Bahn oder auf dem Fußballplatz oder in der Schule Antisemitismus geäußert wird. Und das erfordert Zeit. Das heißt, unsere Workshops sind keine reine Wissensvermittlung. Es geht nicht darum, dass man in der Schule die Französische Revolution behandelt oder im Biologieunterricht vermittelt, was Photosynthese ist. Wir machen auch keine Notenlehre im Musikunterricht, sondern es geht darum, dass wir Kinder und Jugendliche, aber auch Lehrerinnen und Lehrer im Bereich der Demokratiebildung, der Demokratieerziehung versuchen zu stärken und zu unterstützen, da in einen Entwicklungsprozess sich zu begeben. Und das erfordert Zeit. Also jede Organisation oder jede Person, die sagt, gut, wir machen da was einen Tag lang, ich will nicht sagen lügt, aber ist absolut nicht realistisch, was die Erwartungshaltung als Output betrifft. Denn mit einem Tagesworkshop kommt man nicht wirklich weit. Und die jetzige Situation nach dem 7. Oktober, die Ohnmacht von vielen Kolleginnen und Kollegen an den Schulen und auch die aufgeheizte Stimmung, die große Emotionalität, erschweren die Situation. Und wenn man es mit einem Bild vielleicht versuchen müsste darzustellen, dann ist das so, dass wir Mediziner sind, aber im Moment leisten wir nur erste Hilfe. Das heißt, wir gehen dazwischen, beraten, versuchen zu beruhigen und einen Plan zu entwickeln, wie man dieses Thema längerfristig angeht. Wir versuchen zu deeskalieren in den Schulen, wo es einen Zusammenknall gab oder wo es eine Eskalation gab. Und versuchen, die Schulen darin zu stärken, sich längerfristig auf diese Themen einzulassen. Im Moment ist unsere Arbeit erste Hilfe. Aber wir wissen, wenn da ein Bein gebrochen ist, braucht es erstmal einen Verband oder einen Gips. Und später wird es Physiotherapie brauchen. Ja, also man kommt dann nicht ins Krankenhaus und kann wieder gehend wieder rauslaufen. Und so ist es auch hier. Wir werden die Situation jetzt nicht in den nächsten Tagen und Wochen einfangen, in den Griff kriegen, sondern wir brauchen Zeit. Und wenn wir der Sache aber die Zeit geben, die sie braucht, dann haben wir am Ende auch gute Ergebnisse. Wir hatten Kinder und Jugendliche in unseren Workshops, die wirklich antisemitisch eingestellt waren, israelfeindliche Parolen von sich gegeben hatten. Und wir haben sie nicht gecancelt, wir haben sie nicht disqualifiziert. Wir haben gesagt, komm mal her, was ist los? Was ist dein Problem? Oder woher hast du das? Warum sagst du das? Was willst du mir mitteilen? Und immer dranbleibend, ja? Also wirklich teilweise auch manchmal ein bisschen in die Ecke treibend, aber vor allem interessiert. Erzähl mal, du hast meine Aufmerksamkeit, was ist los? Wenn man dranbleibt und diese Workshops dann durchführt über einen längeren Zeitraum und auch mal die Schule verlässt und über kreative Wege auch noch zusätzlich das Thema anreichert, dann hat man am Ende Jugendliche, die als MSA-Prüfungsthema das jüdische Leben Berlins sich aussuchen oder das Thema Antisemitismus aussuchen und dann auf einmal wunderbare Antisemitismus-Definitionen in der mündlichen Präsentation liefern, die später ein Praktikum bei uns machen wollen. Oder Leute, die ich in Kultureinrichtungen vermittelt habe, um in diesem Themenbereich zu arbeiten. Ja, man kann sie ändern zu einem Positiven. Und das fehlt mir aktuell in der Debatte. Wir haben immer einen problembehafteten Ansatz. Es ist immer defizitär. Es ist immer, oh Gott, es ist immer, da kann man nichts mehr machen. Sie bringen das von zu Hause. Die Freunde sind so. Ja, wenn die Freunde es schaffen oder die Eltern es schaffen, dass sie mit dem, was sie denen mitgeben, die ganze Schule durcheinander zu bringen, dann muss auch Schule es schaffen, dass sie gehen und ihre Freundeskreise durcheinander bringen und ihre Familien durcheinander bringen. Also nicht im familiären Sinne, sondern Wissen hat eine ganz besondere Eigenschaft. Wenn sie mit Überzeugung angenommen wird, dann kriegt man es nicht mehr weg. Das heißt, dann geht man auch auf Konfrontation mit Papa und Mama. Das ist in anderen Geschichten wie Klimabewegung etc. auch so. Ja, wenn ein Kind daran glaubt, dass es der Welt gerade nicht gut geht und das Klima in Schutz genommen werden muss, und zwar aktiv, dann kann der Papa noch so desinteressiert zu Hause hocken und sagen, ach Quatsch, Mülltrennung, oder na klar fahre ich mit meinem Diesel zur Arbeit. Das Kind wird nicht locker lassen. Und daran müssen wir glauben. Als Schule müssen wir daran glauben, dass wir diese Kinder zu guten Menschen erziehen und ausbilden können.
Vielleicht nochmal die Rückfrage bezogen auf den Gefühls- und emotionalen Zustand der Schülerinnen und Schüler, von denen wir gesprochen haben, insbesondere aus Familien, die einen familiären Bezug zum Konflikt haben. Aber ich muss auch sagen, also die Rückmeldung meiner ehemaligen Schülerinnen und Schüler geht weit darüber hinaus. Ich finde, dieser ganze Diskurs ist sehr beschränkt auf diese Gruppe. Meine Wahrnehmung ist, dass dieses Thema Nummer eins ist in Schulhöfen, und zwar auch ein bisschen unabhängig von der von der Herkunft. Aber vielleicht da nochmal die Frage, ich erinnere mich nach den Anschlägen des 11. September 2001, nachdem die Amerikaner Bagdad bombardiert haben, die erste Live-Übertragung, sozusagen der mediale Krieg. Und wenn man sich das mal heute anguckt im Vergleich, dann ist das eben auch sozusagen in einer ganz neuen Dimension auch ein multimedialer Krieg, insbesondere auf Social Media. Und das kriegen junge Menschen heute völlig ungefiltert und auch nicht unabhängig sozusagen ins Kinderzimmer hinein. Da ist ein bisschen die Frage, wie ist eure Wahrnehmung, wie geht es diesen Kindern und Jugendlichen, wie geht es generell gerade Kindern und Jugendlichen mit diesem Thema, wie ist der Gemütszustand?
Also wir sind quasi Brüder im Geiste der Pädagogik, ja. Ich finde es wirklich bemerkenswert, dass du genau den richtigen Turn meiner Meinung nach auch schon in die Frage reinbringst. Weil wenn wir in den letzten Wochen auch über seriöse Medien Diskurse hatten, was passiert auf Social Media, was die Rolle von Social Media. Und ich wurde in den letzten Wochen auch oft dazu gefragt, hat niemand die Frage gestellt, weil wir es gar nicht im Blick haben, wie geht es den Kindern und Jugendlichen eigentlich damit, mit all den Bildern, was sie damit bekommen. Ich habe Kinder und ich beschütze sie und die können nicht Sachen gucken, die nicht ihrem Alter entsprechen, können nicht eigenständig in irgendwelchen schrägen Social-Media-Kanälen sich bewegen. Also ich versuche darauf zu achten. Und meine Tochter zum Beispiel, nachdem sie in der Schule, und das war echt eine schöne Erfahrung für mich, über soziale Medien gesprochen haben und dann auch noch einen Netflix-Film, das Social Dilemma, sich angeschaut haben, hat sie von alleine Snapchat und so gelöscht und gesagt, nein, das ist nicht gut, Papa. Und erst dachte ich, die macht das, weil ich es geschafft habe, auf sie einzureden, aber das war die Schule in dem Fall. Anyway, ja, also wir müssen eigentlich im Sinne der Kinder und Jugendlichen darauf schauen, ob es dort, böser Begriff, aber ob es da Gift gibt für sie, was sie dauerhaft schädigen können. Denn es ist alles ungefiltert. Es ist auch ein Krieg der Bilder und diese Bilder sind schrecklich, sind komplett ungefiltert, die sind geschnitten, aufbereitet, manipuliert, sie können unkompliziert geteilt und weiter kommuniziert werden. Und dann gibt es die Möglichkeit, in WhatsApp-Gruppen sich auch noch darüber auszutauschen und in der Peer-Group dann sich noch weiter hineinzusteigern und das weiter hochschaukeln zu lassen. Also da spielen mehrere Dynamiken eine Rolle. Das ist ein Riesenproblem. Aus diesem Grund muss unbedingt auf Ebene der schulischen Bildung die Medienkompetenz gestärkt werden in diesem Bereich. Das ist eine große, große Aufgabe, die noch zu wenig angegangen wird. Und auf Ebene der Antworten auf diese Herausforderung im zivilgesellschaftlichen Bereich oder im politischen Bereich müssen wir uns auch fragen, wie können wir Herr über diese Situation werden. Übrigens, diese Bilder aus der Bagdad-Bombardierung habe ich auch noch heute noch im Kopf. Ja, das waren Nachtaufnahmen und das Bombardement ging los und Bagdad erhellte quasi in der Nacht und es war unglaublich. Ja, ich habe jetzt auch Gänsehaut. Und jetzt sind die Bilder sogar noch näher. Also real ist vielleicht die falsche Bezeichnung. Aber aufgrund von Körperkameras und Handys, die aus unmittelbarer Nähe das Ganze filmen, gibt es nochmal eine andere Wirkmächtigkeit. Und da brauchen wir unbedingt Bildungsarbeit und neue Ansätze. Sonst wird das zu einem dauerhaften großen Problem. Also bei Social Media spielt ja auch noch eine weite Rolle, dass diese Knappheit der Filme zwangsläufig dazu führen, dass das falsch sein muss. Hm. Und aufgrund des Gewöhnens an einen Konsum von knappen Informationen, man lange Informationen, wo es um Differenzierung geht, noch schwieriger aufnimmt. Also selbst meine Wortbeiträge hier, die schon eine gewisse Länge haben, erschweren wahrscheinlich den Zuhörerinnen und Zuhörern, das mir zuhören und meine Gedankengänge zu verfolgen. Ja, also das heißt, es hat auch noch Langzeitwirkungen insgesamt, wenn wir uns daran gewöhnen, möglichst immer kurze, knappe Informationen aufzunehmen. Und bei Social Media kommt dann auch nochmal hinzu, dass Menschen, die aus ganz anderen Bereichen, die sonst, keine Ahnung, irgendwelche Lifehack-Videos machen oder, keine Ahnung, Witz-Battles oder so machen, auf einmal kommen und sagen, hey Leute, habt ihr mitbekommen? Ich habe das mal recherchiert und mir das genauer angeschaut und das geht gar nicht, was da passiert. Und dann denkst du, okay, der Typ ist authentisch und sein Lifehack da mit dem Gummi um das Telefon hat damals bei mir funktioniert, also wird auch das stimmen. Und der sagt ja auch, der hat recherchiert und ich finde den cool, der hat eine kurze, klare Ansprache, der schwafelt nicht so lange rum wie der Hisachi. Ich höre ihm zu. Also perspektivisch wird das eine Herausforderung werden. Das ist übrigens dann auch ein Auftrag an die Schule, gegebenenfalls Schule auch an anderer Stelle neu zu denken.
Hm. Social Media Schule. Auf Social Media. Naja, guter Ansatz.
Oder näher am Leben. Ne? Da als Schule ja schon einen sehr, sehr wichtigen Lebensmittelpunkt darstellt, vor allem für junge Leute. Und deswegen hier nochmal wirklich Props daran, was für krasse Arbeit ihr leistet und wie unglaublich wichtig es ist, dass ihr da vor Ort seid und ja, so ein bisschen brennen leuchtet. Du hast jetzt so ein bisschen die Krankenwagen und Ersthilfe, das Bild sozusagen gemalt. Ich würde fast auch sagen, ihr löscht Feuer so ein bisschen, um da zur Deeskalation mitzuhelfen und zu unterstützen. Ich glaube halt eben, das ist auf jeden Fall ein krasses Problem, was ja auch zeigt, dass sehr, sehr viel zusammenkommt. Ne? Es geht nicht nur darum, dass halt eben dieser ganze Konflikt und wir wissen ja noch gar nicht, was für ein Ausmaß das überhaupt nehmen wird. Ne? Also der Konflikt, den gibt es gerade immer noch. Das ist sehr, sehr problematisch und zeigt halt eben auch, dass man eigentlich nicht weiß, inwieweit das Auswirkungen haben wird für die Generation an sich, für uns hier im Leben sozusagen innerhalb von Deutschland. Und wie du schon sagst, auch ob beispielsweise man eben wieder irgendwie eine Generation hat, die unter Generalverdacht steht. Ne? Und ich habe heute beispielsweise auch Deutschlandfunk gehört und da ging es halt unter anderem auch darum, dass eine Zuständige sozusagen aus dem Bildungszentrum Anne Frank, die gefragt wurde, so ein bisschen auch zur Bildungsarbeit und da ging es halt vor allem darum, dass sie sagen sollte, das war die Frage sozusagen der Interviewerin, wie man da eben mit muslimischen SchülerInnen umgeht, die halt antisemitische Äußerungen von sich geben oder Israelfeindlichkeit von sich geben. Das ist halt so ein bisschen das Problem und das macht mir gerade auch total Sorge, als vor allem auch muslimisch gelesene Personen in dieser Gesellschaft halt wieder unter Generalverdacht gestellt zu werden, dass ich halt von Grund auf antisemitisch bin, weil ich halt eben irgendwie ja vielleicht in die Ecke gedrängt werde und gepackt werde, so du solidarisierst dich eher mit PalästinenserInnen, also es ist nur schwarz oder weiß, ne, obwohl das gar nicht stimmt und obwohl ich das auch nie gesagt habe und das sieht man ja auch vor allem bei den jungen SchülerInnen, ne, die sind plötzlich mit einer Rolle konfrontiert, mit der sie erstmal irgendwie klarkommen müssen innerhalb ihrer Jugend. So, ne? Also ich bin im Entdecken, mich selbst zu entdecken. Ich erfahre diese Sachen irgendwie 24 Stunden lang auf Social Media. Kann sie nicht einordnen, wie du schon sagtest, weil es eben irgendwie keine Medienbildung gibt insofern. Und dann plötzlich werde ich auch irgendwie in eine Ecke gedrängt und muss darauf reagieren. Da so ein bisschen die Frage in die Richtung, also Marcel hat es ja auch sehr, sehr schön gesagt mit, es sind ja nicht nur irgendwie muslimische SchülerInnen, die sich damit beschäftigen, auseinandersetzen, sondern es sind vor allem alle SchülerInnen. Und wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir auch vor allem bei so einer sensiblen Debatte davon weggehen, halt gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit weiterhin irgendwie so zu reproduzieren? Zum Beispiel auch einen antimuslimischen Rassismus, vor allem in der Debatte halt eben auch irgendwie anzuwenden. Und ihr seid, glaube ich, auch so ein bisschen manchmal diejenigen, die so wie so ein Feigenblatt, ne? Ach, ihr seid die Tollen, weil ihr MuslimInnen seid, die sich halt eben auch ganz klar gegen Antisemitismus einsetzen. Also ich habe das Gefühl, da fehlt sehr, sehr viel an Wissen, ne? Und man fällt da halt wieder in rassistische Strukturen.
Du hast eigentlich alles gesagt, was auch ich hätte sagen können. Also ich höre auch keine Frage raus, aber ich reagiere mal auf dich.
Ja. Gerne.
Der letzte Punkt, Geschichte mit dem Feigenblatt. ist etwas, worauf ich sehr allergisch reagiere, denn das ist ja Ausdruck von gewissen Denkmustern, wenn man sagt, ihr seid unterschiedlich. Ich habe ihm übrigens was Ähnliches gemacht, als ich gesagt habe, in der Schule ist viel möglich und wir können Kinder zum Guten. Da ist ja die Annahme dann gegeben, als wären sie nicht gut. The kids are all right. Also mit den Kindern stimmt alles. Sie haben Fragen, sie haben Einflüsse, sie haben Emotionen, sie sind in der Entwicklung. Wir müssen das alles so akzeptieren und schauen, wie können wir sie von A nach B bringen. Und das gelingt nicht auf Zuruf. Pädagogik gelingt nicht auf Zuruf. Es gelingt nicht von oben herab. Es gelingt nicht doof von der Seite. Es gelingt nur mit Liebe, Zuneigung, Wertschätzung und sonst nicht. Das heißt, wir können Kindern was beibringen ohne Liebe, Zuneigung und Wertschätzung. Aber wir können ihnen niemals Pädagogik vermitteln. Wir können sie niemals vollumfänglich erreichen. Also, das heißt, ohne Liebe, Wertschätzung, Zuneigung können wir nie den Bildungsauftrag erfüllen. Und wenn es das nicht gibt, was, muss ich jetzt sie auch noch lieben oder was, die Göhren? Nein, musst du nicht. Aber dann musst du vielleicht dir Gedanken machen, ob das der richtige Beruf für dich ist. Und wenn ich manchmal hart klinge gegenüber Lehrerinnen und Lehrer, nicht, weil ich Lehrerbashing betreiben möchte, sondern weil ich fest daran glaube, dass sie die absoluten Changemaker sein können. Dass sie dort die Schlüsselfiguren sind. Bis die Schule der Ort ist für Wandel oder für Veränderung oder für Vielfalt, für Stärkung, für Demokratie und so weiter. Deshalb bin ich da so streng und kritisch. Und als Token oder als Feigenblatt und so weiter werde ich mich auch niemals verstanden wissen wollen. Aber zu dem Bild des zum Muslim gemacht werdens und dann treibend in die Ecke gedrängt werdens. Wenn man mit einem Zeigefinger auf jemanden zeigt, dann fühlt man sich immer komisch angesprochen. Immer. Wenn man Menschen auf die Anklagebank packt, weil du von Generalverdacht und auch von Pauschalisierung gesprochen hast, dann wird man sich immer verteidigen. Auf der Anklagebank sitzt man da, um sich zu verteidigen. Das ist die natürliche Gegebenheit dieser Bank. Und wenn man sich verteidigt, ist man sogar bereit zu lügen, um sich selbst zu schützen. Und wir wollen aber nicht, dass irgendjemand sich auf der Anklagebank fühlt und sich sogar vielleicht belügt. Wir wollen, dass sie ihr Verhalten verstehen und reflektieren. Wenn ich also Kinder und Jugendliche in der Schule zu Muslimen erkläre und ihr seid so, und ich habe sogar Aussagen gehört, mit der Muttermilch erzogen, in der DNA, die sind so, geschlossene Weltbilder. Egal in welcher Qualität also diese Markierung, es ist immer negativ, es ist immer diskriminierend, es ist immer verletzend. Und wenn wir uns das Anliegen des Antisemitismus anschauen, es ist immer nicht im Sinne der Sache. So bekämpft man Antisemitismus nicht. So wird man Emotionen los. So kann man mal Dampf ablassen. Aber man bekämpft so nicht Antisemitismus. Das heißt, solche Formulierungen, solche Denkmuster, solche Einstellungen, solche Paukenschläge, solche klare Kante-Formulierungen sind nie im Sinne der Sache des Bekämpfens von Antisemitismus und sind jedes Mal immer diskriminierend bis offensichtlich bösartig rassistisch. Ja, das muss man so eindeutig sagen. Das kann man sich nicht schönreden, auch nicht, indem man sagt, ja, aber Probleme muss man benennen. Ja, aber menschlich und ordentlich. Ich war Kind und unser Hausarzt hatte damals so eine Tafel. Da stand, der alte Arzt spricht Latein, der moderne Arzt spricht Englisch und der gute Arzt spricht die Sprache der Patienten. Ich weiß gar nicht, ob das ein gutes Bild ist. Aber man muss die Sprache der Patienten sprechen, Probleme benennen. Ich habe etwas, der Arzt gibt sich größte Mühe, das positiv rüberzubringen. Er benennt die Probleme. Es gibt Judenhass unter Muslimen. Der ist sehr weit verbreitet. Es hat die Hälfte meines Lebens gekostet, den zu bekämpfen. Ja, ich bin gealtert in diesem Kampf gegen Antisemitismus. Und weil du vorhin gefragt hast, wie meine letzten Wochen waren, ermüdend. Meine Stimme ist angeschlagen, weil ich heute schon 4 Interviews gegeben habe. Mit Kollegen gesprochen habe und auch mit Schulleitungen. Und das geht permanent so, die ganze Zeit. Wir haben hunderte Lehrerinnen und Lehrer erreicht. Bei einer Veranstaltung, bei einem Vororttermin warst du ja auch da und hast das gesehen. Wir müssen wegkommen von dieser Anklage, weil das nicht zielführend ist. Wer ein Interesse daran hat, Antisemitismus zu bekämpfen, muss den Menschen im Menschen sehen, muss da aufpassen, muss feinfühlig sein. Und wenn das Überwindung erfordert, weil man sagt, ja, wie soll ich die jetzt auch noch irgendwie verstehen? dann springt über diesen Schatten. Denn es ist für die gute Sache. Es ist auch eine Form von paradoxer Intervention, die andere Wange hinhalten. Wenn die okay wären, hätten wir ja kein Problem. Die sind nicht okay. Also schauen wir, wie wir sie erreichen und ändern. Im schulischen Kontext ist es kein Erfolg, wenn ich es schaffe, dass Schüler X seine Palästina-Flagge in der Tasche behält. Es ist ein Erfolg, wenn er sein Verhalten versteht und reflektiert. Und das vergessen wir manchmal. Wir denken, okay, ich habe es geschafft, ich habe dem das jetzt mal deutlich gesagt. Und ich halte auch von den Eltern nichts und so weiter. Ich hatte große Probleme als Lehrer in der Schule, weil mich Gespräche in den Lehrerzimmern teilweise wahnsinnig gemacht haben. Das darf einfach nicht sein. Ich habe vorhin viel Raum den Potenzialen der Schule gegeben. Und in den meisten Fällen wird das auch übrigens genutzt. Es ist nicht so, dass hier 50.000 Palästinenserinnen und Palästinenser Berlin anzünden. Es ist nicht so, dass 200.000 Araberinnen und Araber jubelnd Baklava essen. Es ist nicht so, dass über 400.000 Musliminnen und Muslime in der Stadt den Hamas-Terror feiern. Ich würde mir wünschen, dass nicht eine Baklava isst als Freude über das, was da passiert ist. Ich würde mir wünschen, dass nicht einer israelfeindliche Parolen äußernd sich in den Straßen Neuköllns bewegt. Aber wir müssen trotzdem auch die Zahlen und die Verhältnisse im richtigen Blick sehen. Berlin ist eine vielfältige Stadt und hat viele Potenziale. Wir müssen Wege finden, Menschen zusammenzubringen. Wir müssen uns verstehen und dabei zuhören. Und auch das erfordert Zeit, Dialogarbeit, Begegnungsarbeit. Aber es gibt immer Licht am Ende des Tunnels, dieser mühsamen langen Wege.
Die nächste Frage passt, glaube ich, sehr gut zu dem, was du gesagt hast. Du meintest, dass das Ziel eben nicht ist, bestimmte Gruppen, Personen, Individuen auf die Anklagebank zu setzen, sondern ins Gespräch zu kommen und zu vermitteln. Und ich glaube, das ist eine Sache, die in der Berliner Politik leider nicht erfolgt ist in den letzten Wochen. Es wird ja schon länger darüber diskutiert, ob halt das Verbot, palästinensische Farben, die Flagge mitzunehmen, ob das halt die richtige Gangart war, quasi in den Schulen damit umzugehen. Genau dahingehend halt die Frage, was hältst du von dem Verbot? Wie hätte man eigentlich reagieren sollen und wie sollte der Diskurs darüber jetzt im Nachhinein auch stattfinden?
Am Samstag gab es den brutalen Hamas-Terror, diesen bestialischen Angriff auf Israel mit über 1500 Toten, Hunderten Entführten und viel Gewalt, Leid und Kummer. Und am Montag begann die Schule. Wir haben gesehen, dass der Konflikt in Nahost auch in Berlin war. Und wir haben gesehen, dass es da viele Auseinandersetzungen und Ausschreitungen gab. Und auch in der Schule gab es viele Konflikte. Kinder und Jugendliche sind zur Schule gekommen und haben pöbelt, haben provoziert, waren emotional aufgeladen. Es herrschten teilweise aggressive Stimmungen. Und da hat der Senat meiner Meinung nach versucht, verzweifelt, eine Orientierung zu geben, eine Handreichung zu geben, was so ein bisschen das Ganze einfangen soll und unter Kontrolle bringen soll. Allerdings war diese Handreichung hauptsächlich geprägt durch Sanktionen. Nicht ausschließlich, aber die Sanktionen, die Verbote waren sehr dominierend. Da hat man sich die Frage gestellt, haben die eigentlich noch einen Blick dafür, dass Schule ein Lernort ist und dass man vor allem in erster Linie pädagogisch arbeiten muss? Das sieht auch das Schulgesetz übrigens vor. Erst pädagogisch reagieren und im zweiten Schritt dann auch durch Sanktionen. Diese Reaktion der obersten Behörde im Kontext Schule hat deutlich gemacht, dass man für solche Situationen eigentlich nicht vorbereitet war. Und dass man meiner Meinung nach verzweifelt danach gesucht hat, wie man adäquat reagieren kann. Und dann hat man übers Ziel hinausgeschossen. Denn die Gefahr der Kriminalisierung von Kindern und Jugendlichen ist mit so einer Antwort auf die Situation viel zu hoch, als dass man das in der gesamtgesellschaftlichen Betrachtung kontrolliert einfangen und in den Griff kriegen kann. Das hat teilweise zu mehr Provokationen geführt, weil man gesagt hat, was, das darf man jetzt nicht? Warum? Dann gab es dann auf der Straße Geschichten wie, ja, man darf ja auch kein Hakenkreuzfahne mit in die Schule nehmen. Dann war auf einmal die Palästinenserflagge auf einer Ebene mit der Hakenkreuzfahne. Und gleichzeitig werden aber aus guten Gründen und zu Recht, und ich unterstütze das, Solidaritätsäußerungen Richtung Israel getätigt, wo die israelische Fahne deutlich zu sehen war. Und wir waren auf einmal an einem Nebenschauplatz im Kampf der Flaggen und Fahnen. Und das ist wieder nicht zielführend. Ich will den Schulfrieden schaffen und schützen. Ich möchte, dass Menschen ihre Israelfeindlichkeit ablegen und sich davon distanzieren. Ich möchte, dass sie ihre antisemitischen Einstellungen loswerden. Und jetzt haben wir aber ein Duell der Fahnen, komplett aus dem Rahmen. Meine Kritik ist vor allem deshalb, weil ich das nicht als eine kluge, adäquate, entsprechende Reaktion auf die vielen Konflikte gesehen habe. Es war letztendlich gut, dass überhaupt irgendwas kam, aber was da kam, war absolut nicht ausreichend und auch nicht entsprechend. Und ich denke mir manchmal, das hat auch was damit zu tun, dass die Verzahnung von Zivilgesellschaft und staatlichen Strukturen doch nicht so gut ist, wie sie eigentlich hätte sein müssen und auch sein können. Denn die Zivilgesellschaft ist nicht die Opposition von staatlichen Strukturen, sondern ist eine aus der Gesellschaft heraus erwachsene Struktur, die mal korrektiv sein kann, mal Unterstützung sein kann, in diesem Fall sogar beides. Denn Leerstellen, die dann unmissverständlich auftauchten, wurden durch die Zivilgesellschaft geschlossen. Ja, meine Kolleginnen und Kollegen sind am Anschlag und wir haben auch Jüdinnen und Juden und auch eine Israelin, die bei uns arbeitet, unmittelbar betroffen von Konflikten mit familiären Bezügen. Die haben alle angepackt, haben weitergearbeitet, weil die gesehen haben, Berlin bricht gerade gefühlt auseinander. Und da muss man eher Zivilgesellschaft stärken, als ein Gegeneinander aufzuzeichnen und was den Kontext Schule angeht, immer den Fokus auf Pädagogik, auf Bildung setzen. Man hätte mit angeordneten Schüler-Lehrer-Gesprächen zu diesem Thema mehr erreicht, als mit dem Verbieten einer Kufir, eines Tuches, einer Flagge. Letztendlich hat man es unterbunden und wir haben nicht Fahnenmeere von Palästina-Flaggen an deutschen Schulen gesehen oder an Berliner Schulen. Aber sind wir inhaltlich wirklich weitergekommen in den letzten 3-4 Wochen? Das bezweifle ich stark. Und wir werden jetzt sehen, jetzt wo die Herbstferien noch zu Ende sind, wie der Alltag sich in Berliner Schulen zeigen wird.
Daran anknüpfend, was braucht es aus deiner Sicht denn überhaupt für Schulen oder Lehrkräfte und SchülerInnen jetzt ganz, ganz besonders?
Wir brauchen eine Offenheit, uns auf die konfliktbehaftete und emotional aufgeheizte Situation einzulassen, indem wir auch jedes Mal uns im Geschehen selbst sehen. Das heißt, ich kann mich nicht rausnehmen und nur mit dem Zeigefinger auf andere zeigend mich aufregen und empören. Ich muss sehen, ich bin auch Teil des Ganzen und ich habe somit auch meinen Anteil an der Aufladung, an der gereizten Situation. Also ich wünsche mir manchmal an dieser Stelle einfach nur ein bisschen mehr Ruhe, auch mehr Demut, weil wir beide haben es oft gesagt in den letzten Wochen, den Nahostkonflikt können wir nicht aus Schulhöfen oder Schulklassen aus Berlin heraus lösen. Wir können aber den Nahostkonflikt so vermitteln, dass Schülerinnen und Schüler eine antisemitismuskritische Haltung einnehmen können und Israel-Feindschaft erkennen können und es auch benennen können, dagegen auch stehen können. Wir brauchen unbedingt Ruhe, Gelassenheit. Wir müssen als Erwachsene akzeptieren, dass unser Wissen, unsere Erfahrung anders ist als das Wissen und die Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen. Wir dürfen sie nicht mit unseren Maßstäben messen. Wir müssen wissen, dass sie andere Bezüge haben, andere Solidaritäten haben, andere Loyalitäten haben, was an und für sich auch nicht schlecht ist, sondern grundsätzlich normal und gut ist. Und wenn sich daraus ergebend problematische Einstellungen sichtbar machen, dann muss ich das mit all dem, was ich vorher gesagt habe, mit einer positiven, grundsätzlichen Einstellung auffangen und dann quasi rüber zum Schüler gehen und mit ihm gemeinsam den Weg bestreiten zum Ziel, ja, zur demokratischen Haltung, zur antisemitismuskritischen Haltung. Das funktioniert nicht per Zuruf und es funktioniert auch nicht, wenn ich denen das Gefühl gebe, sie seien anders oder schlecht. Wir brauchen eine grundsätzliche Einstellung in der Schule auf zwei Dinge, und zwar gute Lehrer-Schüler-Beziehungen, das ist das A und O, und meiner Meinung nach auch lohnt es sich, in Elternarbeit zu investieren. Schule muss auch ohne Elternarbeit funktionieren. Ja, so ist es vor über 100 Jahren gedacht worden und umgesetzt worden. Aber wenn wir schon vermuten, teilweise auch aus begründeten Erfahrungen, dass viel vom Elternhaus kommt, dann macht es umso mehr Sinn, in Elternarbeit zu investieren. Wenn wir haben zum Beispiel als KIGA die Erfahrung gemacht, dass an Schulen, wo es eine gute Elternarbeit gibt, auch die Antisemitismusprävention besser läuft, dass wir sogar Israel-Reisen besser durchführen konnten und dass dann, nachdem die Kinder und Jugendlichen rausgekommen sind aus der Zusammenarbeit mit der KIGA, die Eltern den Wunsch geäußert haben, könnt ihr uns auch sowas anbieten. Also das sind so Sachen, wo ich denke, dass es grundsätzlich Sinn macht. Und in der Lehramtsausbildung kann man Themen wie Antisemitismus, Nahostkonflikt, aber auch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Allgemeinen mehr berücksichtigen. Wir müssen es irgendwie schaffen, deutlich zu machen, dass wir sehen, dass Jüdinnen und Juden in Berlin sich unsicher fühlen und Angst haben. Wir müssen unsere Solidarität deutlich machen. Wir müssen deutlich machen, dass wir da Anteilnahme haben und auch Mitgefühl. Wir können nicht uns anderswo empören und durch diese Empörung entlasten und dann aber sagen, den Schutz für jüdisches Leben übernimmt die Polizei. In erster Linie muss den Schutz für jüdisches Leben die Gesellschaft bieten, die Nachbarn, die Kolleginnen und Kollegen. Ich habe gestern in der Mahnwache an der Brunnenstraße, wo es den Angriff, den Molotow-Cocktail-Angriff auf die Synagoge gab, den anwesenden Omas gegen rechts gesagt, jede Oma gegen rechts ist besserer Schutz für Jüdinnen und Juden als ein Polizist.
Es gibt ja Äußerungen von Politikern dieser Tage, die behaupten, dass Antisemitismusprävention gar nichts bringt, unwirksam ist und dass wir in den letzten Jahren auch viel zu viel Geld und Zeit darin investiert haben. Und jetzt muss man dazu sagen, KIGA ist auch nicht die einzige Initiative, die in diesem Bereich aktiv ist. Aber wie stehst du denn zu dieser Kritik? Was sagst du dazu inhaltlich?
Ja, wir wissen nicht, wie es alles ausgesehen hätte ohne die Präventionsarbeit, die wir seit Jahren unermüdlich leisten. Ja? Wir wollen dafür gar keine Anerkennung. Wir machen das, weil wir daran glauben und wir würden das in jeder Form auch weiter tun und wieder tun. Es ist natürlich enttäuschend und verletzend, hier nicht Zuspruch zu erfahren und Unterstützung zu erfahren, sondern solche Bemerkungen von oben herab hören zu müssen. Wer so etwas sagt, in der Regel, hat im Kopf mit Härte durchgreifen. Und in einer Demokratie und in einem Rechtssystem hat, wenn überhaupt, die Polizei die Möglichkeit, auch härter durchzugreifen. Ja, also damit ist ja nicht gemeint, dass die Lehrerinnen und Lehrer die Kinder ohrfeigen sollen, wenn sie sich daneben benehmen, richtig? Sondern die Polizei soll irgendwie dann das tun und all ihre Macht nutzen, um Antisemitismus zu unterbinden. Also jetzt mal laut gedacht, was ich denke, was diese Leute, die nicht an Präventionsarbeit glauben und somit auch nicht tatsächlich an Bildung glauben. Das heißt, wir könnten eigentlich auch diesen Gedanken weiterführen und auch das Bildungssystem abschaffen oder die Schulpflicht. Aber ich will nicht übertreiben. Die denken, die Polizei muss hier dann durchgreifen, denken auch nicht tatsächlich an Polizistinnen und Polizisten. Denn wer die Arbeit von der Polizei kennt, weiß, wie anstrengend das ist und wie schwierig die Polizeiarbeit wird, wenn der Polizist die Polizistin nicht als Freund, Freundin und Helferin und Helfer gesehen wird, sondern immer nur als jemand, der sagt, halt's Tuch ab, ja. Fahne weg und nur als Kontrolleur unterwegs ist. Und was für ein Polizeialltag dann dadurch entsteht. Also jede Präventionsarbeit erleichtert später die Arbeit von Polizei und Justiz und reduziert auch potenziell in einer Gesellschaft, die solidarisch ist und sich gegenseitig im Blick hat, auch solche Schutzvorkehrungen, Schutzmaßnahmen. Dahin wollen wir hin. Also unser Langziel ist ja im Kampf gegen Antisemitismus, dass jüdisches Leben hier absolute Selbstverständlichkeit ist, Normalität ist und den Schutz aller Nicht-Jüdinnen und Juden genießt. Und deshalb Politikerinnen und Politiker, die so etwas sagen, haben wirklich eigentlich nicht viel Ahnung von Präventionsarbeit, von Gesellschaft, von Miteinander, aber auch nicht wirklich viel Ahnung von Polizeiarbeit. Und normalerweise ist es ja so, dass wenn man nicht so viel Ahnung von einer Sache hat, man eigentlich eher weniger dazu was sagen sollte. Aber wir leben halt in verrückten Zeiten, wo jeder alles ständig überall sagen kann, ob konstruktiv oder destruktiv, ist nebensächlich. Ich glaube, viele dieser Äußerungen sind dieser Art. Also ich habe keine Ahnung, aber ich will trotzdem was sagen. Bitteschön.
Derwisch, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und mit uns über dieses Thema gesprochen hast. Ich finde, dass wir echt viel ansprechen konnten, dass wir viel Austausch hatten und es ist einfach super wertvoll, dass du da warst. Vielen Dank dafür erstmal.
Vielen Dank.
Genau, das war die 25. Folge. Wir hoffen, euch hat sie gefallen. Falls ihr Fragen, Anmerkungen habt, sendet die uns die gerne, ob über Instagram, über unsere E-Mail-Adresse oder falls ihr uns irgendwie in der U7 zufällig seht, sprecht uns gerne darauf an. Falls euch die Folge gefallen haben sollte, dann bewertet uns gerne auch. Das könnt ihr quasi überall machen, wo es unseren Podcast gibt. Und followt uns auch gerne, wenn ihr up to date bleiben wollt, auf Instagram, Spotify, damit ihr die Anmerkungen reinbekommt, überall, wo wir sind. Und
TikTok. Wir sind jetzt bei TikTok.
Stimmt, das habe ich wieder vergessen.
Wow.
Ja, wir sind professionell unterwegs, Gen Z-mäßig. Und genau, ansonsten wollten wir auch schon mal vorab sagen, nach dieser Folge werden wir auf Instagram eine kleine Fragerunde machen mit all den Themen, die ihr gerne von uns besprochen haben wollen würdet. Also genau, bleibt auf jeden Fall dran.
Gästen. Nehmt dran teil, damit wir auch wissen, welche Sachen mit euch gemeinsam besprechen können im nächsten Jahr. Und wir sagen tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.